Und ich lese den Predigttext. Der ist heute zusammengesetzt aus einer Stelle aus 1. Mose 8, Vers 1 und einer aus dem Neuen Testament, Johannes 3, Vers 5. Da dachte Gott an Noach und all die Tiere, die bei ihm in der Arche waren. Er ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass das Wasser fiel. Nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, wir beschäftigen uns jetzt mit alten Texten, von denen wir uns aber doch erhoffen, dass du uns neu in ihnen begegnest, dass du zu uns sprichst. Ich möchte dir danken dafür, dass wir uns das schon so bewusst machen könnten heute Morgen durch die Kerze, durch das Ankommen hier, dass du da bist, dass du auch an uns denkst, und möchte dich bitten, dass das jetzt bei uns ein Stück weit tiefer sinken darf. Amen. Wir kommen heute zum Abschluss unserer Serie zu Noah und der Flut, also dieser Sintflut, die Gott gesandt hat, um die Menschheit und alle Tiere, alle Landtiere zumindest, von der Erde wegzuwischen und aus der er dann nur Noah und seine Familie und eben die paar Tiere, die in der Arche waren, gerettet hat. Und eine Frage, die mir in Gesprächen zu dieser Geschichte immer wieder begegnet, eine Frage, die ich mir oft auch schon selber gestellt habe, ist die Frage, wie passt diese Geschichte, die Geschichte von Noah und der Flut, zusammen mit der Geschichte vom Kreuz? Ja, also mit dieser Geschichte von Jesus, ja, mit der Geschichte von Gott, der Mensch wird und dann sogar für uns am Kreuz stirbt. Ja, dem Gott, der aus leidenschaftlicher, aus grenzenloser, aus hingebungsvoller Liebe sich selber für uns hingibt. Unser Glaube, der christliche Glaube, wurde auch schon angepriesen als die einzige Religion, in der Gott selber stirbt, in der Gott sich hingibt, um irgendwie mit dem Bösen fertig zu werden. Und da passt irgendwie so diese Geschichte von einem Gott, der eine Flut schickt, in der seine Geschöpfe sterben, auf den ersten Blick überhaupt nicht dazu. Und ein Versuch, diese Spannung schnell aufzulösen, der mir dann auch immer wieder begegnet, ist zu sagen, naja, das mit der Flut und so, das ist ja eine alte Geschichte, das ist auch schon lange her und das ist auch irgendwie das Alte Testament und so. Und wie das manchmal so ist mit den wilden Jungs, ja, wenn sie dann Kinder kriegen, beruhigen sie sich doch. Und dann hatte Gott eben auch irgendwie einen Sohn und so mit diesem Jesus und so. Und dann hat er sich auch beruhigt und so seine sanfte, gnädige Seite irgendwie entdeckt. Und gut für uns, dass wir nicht damals in diesen alten, grausamen Zeiten mit diesem grausamen Gott leben, sondern heute, wo Gott viel gnädiger irgendwie rüberkommt seit dieser Jesus-Geschichte. Und diese Herangehensweise, dieses Verständnis, diese Auflösung halte ich für einen wirklich, wirklich schlimmen Irrtum. Also ich sehe schon auch diese Spannung in Gottes Wesen, ja, auf der einen Seite von Liebe, auf der anderen Seite von Gericht, auf der einen Seite von seiner Hingabe, auf der anderen Seite auch von seinem starken Eingreifen, auf der einen Seite von seiner Gnade, auf der anderen Seite davon, dass er eben auch Gerechtigkeit durchsetzt. Das ist aber eine Spannung, die schon immer da war und die auch immer bleiben wird, die bis heute auch da ist. Ja, anders gesagt, diese Spannung zwischen Liebe und Gericht, das ist keine Spannung zwischen Flut auf der einen und Kreuz auf der anderen Seite. Das ist keine Spannung zwischen der schlimmen alten Zeit von Noah und der guten neuen Zeit von Jesus oder von uns heute, sondern es ist eine Spannung, die wir sowohl in der Geschichte der Flut als auch in der Geschichte vom Kreuz sehen und beobachten können. Und um das gleich mal vorwegzunehmen, ich sehe da schon auch eine Entwicklung, einen Unterschied zwischen der Flut und dem Kreuz. Aber dieser Unterschied ist nicht so, dass uns da ein völlig anderer Gott begegnet, dass wir da ein völlig anderes Bild oder eine völlig andere Geschichte irgendwie vor Augen haben, sondern die Entwicklung ist eher so, dass das Objektiv vielleicht noch nicht ganz scharf gestellt war, ja, dass das, was manches, was in der Flutgeschichte vielleicht noch so ein bisschen schwammig bleibt, noch nicht so ganz klar ist, dass das am Kreuz dann in aller Deutlichkeit und in aller Klarheit für uns sichtbar wird. Aber das Bild, was wir betrachten, der Gott, der auch da drin steckt, der dahinter steht, ist derselbe. Und ich glaube vor allem auch unserem Glauben geht was Entscheidendes verloren, wenn wir versuchen, so diese Spannung aus Gottes Liebe, aus Gottes Hingabe und aus Gottes Eingreifen, aus Gottes Herz auch für Gerechtigkeit so einseitig und so einfach versuchen aufzulösen. Und ich will deshalb versuchen, in der abschließenden Predigt zu dieser Serie das rauszuarbeiten, dass beides schon in der Flutgeschichte da ist. In der Flutgeschichte vielleicht eben gerade auch die Liebe, die Hingabe Gottes, die für uns da nicht so offensichtlich ist. Und dass genau diese Spannung dann aber im Kreuz auch einfach nur ihre konsequente Fortsetzung findet. Und ich werde das zuerst in dem ersten Punkt versuchen, kurz am Text zu zeigen und dann vor allem aber versuchen zu erarbeiten, was das für uns und unseren Glauben heute bedeutet, wo das einen Unterschied macht. Und der Grund, ich steige ein mit dem ersten Punkt, wo finde ich das im Text? Der Grund, warum ich heute nur so einen einzigen Vers aus dieser Noah-Geschichte, aus der ganzen Noah-Geschichte ausgewählt habe, als Bibeltext, als Predigtext, das liegt daran, dass ich glaube, dass das der zentrale Satz dieser ganzen Geschichte ist. Ja, das erkennt man nicht so gleich beim ersten Lesen, das ist mir auch noch nie aufgefallen, bevor ich mich tiefer mit diesem Text beschäftigt habe. Aber dieser Text ist literarisch so aufgebaut, von seiner Struktur her so aufgebaut, dass alles zuerst auf diesen Satz hinzuläuft und sich dann auch wieder davon weg entfaltet. Ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, aber so ganz grob, ja, Gott beschließt irgendwie eine Flut zu senden, Noah baut ein Schiff und die Tiere und Menschen gehen da rein, dann kommt eine Flut und das Wasser steigt, dann kommt dieser Satz und das Wasser fällt wieder, das Schiff läuft auf Grund, die Tiere und die Menschen gehen aus der Arche raus und Gott beschließt nie mehr eine Flut zu senden. Also das ist wie so eine chiastische Struktur, nennt man das. Das hat dann alles sein Gegenstück. Und in dieser Mitte steht eben dieser Satz, ich will ihn nochmal vorlesen. Da dachte Gott an Noah und all die Tiere, die bei ihm in der Arche waren. Er ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass das Wasser fiel. Und dass Gott hier an Noah und an die Menschen, an die Tiere denkt, ja, das ist nicht so in dem Sinne zu verstehen von, der hatte kurz vergessen, dass er da noch was im Ofen hat, dass er da noch ein Schiffchen mit Leuten irgendwie rumfloaten hat auf so einer Flut oder so. Und jetzt erinnert er sich wieder, er dachte wieder daran. Sondern, dass Gott an sie dachte, ist hier so zu verstehen, dass er an die Menschen denkt, dass sie ihm am Herzen liegen, dass er sich kümmert. Und das bedeutet, dass das Herz dieser Geschichte darin liegt, dass Gott an die Menschen und auch an die Tiere, an die ganze Schöpfung denkt, dass sie ihm wichtig sind, dass sie ihm präsent sind bei ihm, dass er die ganze Zeit vor Augen und auf dem Herzen hat. Und wenn wir diese Geschichte so als moderne Leser auch mit unserem Verständnis irgendwie da rangehen und das angehen, dann nehmen wir das nicht unbedingt als die zentrale Aussage dieser Geschichte wahr. Mir ging das auf jeden Fall beim ersten und auch beim mehrfachen Lesen so. Das Bild, was bei mir da so vor meinem inneren Auge irgendwie entstanden ist, ist doch eher erstmal das von einem Gott, der irgendwie auf völlig überzogene Weise hier mit den Menschen umgeht und sie bestraft. Das ist so das Intuitive, was als erstes vor meinem inneren Auge entsteht. Und ein Theologe, der mir dabei sehr geholfen hat zu verstehen, warum das so ist, ist Christopher Wright, alttestamentlicher Theologe, und der sagt, der Grund, dass wir das heute so lesen, dass das ist, wo unser Kopf hingeht, ist, dass wir ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit haben. Ja, also wir gehen, ohne darüber nachzudenken, irgendwie davon aus, für jedes Unrecht, so wie wir das kennen, gibt es irgendwie eine festgelegte Strafe, ja, bewaffneter Raubüberfall oder so, stehen so und so viele Jahre Haft drauf, das haben wir irgendwann mal festgelegt, das ist gerecht und das ist so das Mindset, mit dem wir da rangehen und auch diese Geschichte lesen. Und wir lesen dann eben diese Geschichte und da wird dann so vage irgendwie erzählt, naja, Ungerechtigkeit überall auf der Welt. Und was wir dann aber in aller Klarheit wahrnehmen, ist das Strafmaß, nämlich Sinnflut. Ja, also es werden quasi alle irgendwie hingerichtet und sofort bin ich in meinem Kopf bei der Frage, naja, also was haben denn die Menschen Schlimmes gemacht, dass das irgendwie das Urteil und das Strafmaß ist? Das kann doch überhaupt gar nicht angemessen sein. Oder auch so dieses Allgemeine irgendwie, es werden einfach alle weggewischt. Ja, also da gab es doch bestimmt Leute, die irgendwie schlimmer waren als andere und so. Also das kann doch irgendwie nicht fair sein, da muss man doch irgendwie differenzieren. Ja, sofort geht der Kopf irgendwie zu solchen Gedanken und auch zu so einem Gottesbild. Aber hinter dieser Geschichte steht so ein ganz anderes Verständnis von Gerechtigkeit. Ja, so Gerechtigkeit im Alten Testament beschreibt erstmal so eine Art harmonischen Gesamtzustand nicht nur das Zusammenleben der Menschen, sondern der ganzen Welt, des ganzen Universums, des ganzen Kosmos. Ja, das ist so ein geordnetes Ganzes, in dessen Zentrum Gott steht, der das erschaffen hat und der das mit seinem Wesen, das im Innersten gerecht ist, auch zusammenhält und weitererhält. Und wenn jetzt auf der Welt Ungerechtigkeit herrscht, wenn Menschen Unrecht tun, dann bewegt das zum einen erstmal Gott in seinem innersten Wesen. Ja, es geht gegen diese Gerechtigkeit, es verletzt sie, es schmerzt ihn auch. Und damit gerät jetzt aber gleichzeitig auch die ganze Welt, die ganze Ordnung, der ganze Kosmos, das ganze Universum aus den Fugen. Alles bricht zusammen. Die Annahme ist eben, auch die Naturgesetze gelten irgendwie nicht mehr so, wie man das gewohnt ist. Und in diesem Verständnis ist die Ursache der Flut eben nicht irgendein Gott, der ein völlig unangemessenes Strafmaß hier irgendwie verteilt, sondern es ist die Ungerechtigkeit der Menschen, die das Ganze ausgelöst hat und von der das ausgegangen ist. Und Alex hat da vor einigen Wochen schon darauf hingewiesen in seiner Predigt, dass das Erste, was wir über das Herz Gottes erfahren in dieser Geschichte, ja, da lesen wir drüber weg, weil wir ein ganz anderes Bild im Kopf haben, aber das Erste, was wir davon hören, ist, dass Gottes Herz bekümmert war. Ja, da war nicht irgendwie Rachegedanken, da war nicht irgendwie Wut, da war nicht irgendwie Strafe im Vordergrund, sondern es hat Gott innerlich das Herz zerrissen, was da vor sich gegangen ist, was für ein Unrecht, was die Menschen sich auch untereinander angetan haben. Es passt genau in dieses Bild. Nicht Gott tut hier den Menschen irgendwie Unrecht und Gewalt an, sondern die Menschen tun einander, Gott und damit der ganzen Welt, der ganzen Ordnung Gewalt an und bringen sie damit durcheinander. Und damit schreit, auch das finden wir immer wieder, dass der Erdboden, ja, die ganze Welt schreit und ruft, verlangt sozusagen nach Gerechtigkeit und dass diese gerechte Ordnung wiederhergestellt wird. Und das ist natürlich ein Schrei, der Gott, der in seinem Innersten gerecht ist, den er nicht ignorieren kann und will und weswegen er dann auch als derjenige hier auftritt, der die Flut sendet, als so eine Art göttliches Genug. Ja, also er fällt hier dem Rad in die Speichen, er setzt ein Stoppschild gegen diese Spirale von Gewalt und Ungerechtigkeit. Er sorgt wieder für Gerechtigkeit. Und da taucht dann eben auch so diese Spannung auf, denn auf der einen Seite tut Gott das und auf der anderen Seite sehen wir gleichzeitig, und das steht im Zentrum der Geschichte, ich will das nochmal betonen, sehen wir hier gleichzeitig was von der leidenschaftlichen Liebe Gottes. Ja, Gott haut eben hier nicht nur einfach mit der Faust auf den Tisch und sagt so, alles weggewischt, fertig mit der Menschheit, sondern Gott dachte an Noah und an die Tiere. Gott denkt an die Menschen, sie sind noch genauso präsent in seinem Herzen. Er trägt sie, er liebt sie noch genauso, trotz all der Ungerechtigkeit, trotz all dem Bösen, was sie angerichtet haben und wie sie die Welt in Unordnung gebracht haben. Und Gott setzt dieser Ungerechtigkeit auch mehr entgegen als nur diese Flut, sondern er setzt ihr in der Arche so einen Schutzraum für das Leben entgegen. Ja, selbst wenn die Menschen selbstzerstörerisch unterwegs sind, denkt Gott an sie und findet Wege, dass das Leben weitergeht, sie zu erhalten und weiter auch nah an ihnen dran zu bleiben und sie zu schützen. Und das ist immer noch keine einfache Geschichte, das will ich damit gar nicht sagen. Das erklärt noch lange nicht alles. Aber so dieses Bild, was vor unserem inneren Auge von Gott versteht, ist eben nicht mehr das von einem, der einfach draufhaut, so fest er irgendwie draufhauen kann und mit allem aufräumen will und die Schnauze voll hat. Sondern ist das Bild von einem Gott, der auf der einen Seite ja sagt, hier ist genug, bis hierhin und nicht weiter. So diese Situation kennen wir, glaube ich, auch, wenn wir uns das vielleicht sogar wünschen, dass mal jemand so auftritt und sagt, das Unrecht muss hier aufhören. Und auf der anderen Seite ist es aber ein absolut liebevoller Gott, der die Menschen im Blick hat, der an sie denkt, der sie auf seinem Herzen trägt. Und ich glaube, genau so, genau auf dieselbe Art und Weise, begegnet uns Gott eben in der Geschichte vom Kreuz. Der Tod von Jesus am Kreuz, das Leiden von Jesus am Kreuz, ist letztlich auch nichts anderes als die Flut, ausgelöst durch die Ungerechtigkeit von Menschen, die über ihn hereinbricht und in der er untergeht und stirbt, bildlich gesprochen. Ich finde, nirgendwo tritt Gott der Ungerechtigkeit der Menschen so entschieden und so brutal auch gegenüber wie am Kreuz. Ja, das Kreuz ist ein brutales, blutiges Hinrichtungsinstrument. Das ist so das ultimative göttliche Genug. Und ich finde, gleichzeitig wird aber auch nirgendwo die liebevolle Hingabe Gottes deutlicher als eben genau an dieser Stelle am Kreuz. Denn Gott selber wird Mensch und nimmt diese Ungerechtigkeit, diese Flut, diese Leiden auf sich selber, nimmt sie mit ins Grab und überwindet sie. Er stirbt für uns und an unserer Stelle. Ich finde, nirgendwo wird auch diese Spannung und die Brillanz, die Schönheit, wie Gott damit umgeht, sichtbarer als eben hier am Kreuz. Und es wundert, es müsste einen eigentlich auch nicht mehr wundern, wie dann eben diese Geschichte vom Kreuz weitergeht, dass sie eben nicht mit dem Tod endet, sondern dass Gott durch seinen Geist hier auch einen Neuanfang ermöglicht. Denn genau wie in dem Vers, den wir gerade aus der Flutgeschichte gehört haben, wo Gott einen Wind wehen lässt, wo Gott seinen Geist sendet, kann man auch übersetzen als dasselbe Wort, wo Gott seinen Geist sendet und die Flut zurückgeht und dadurch ein Neuanfang möglich wird, sendet Gott seinen Geist und Jesus steht zu neuem Leben auf. Er überwindet den Tod. Und dieses neue Leben von Jesus, von Gott, ist auch gleichzeitig ein Neuanfang. Darin liegt ein Neuanfang für uns. Und deswegen habe ich diesen Vers aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium mit abgedruckt, weil Jesus das, glaube ich, in dieser Aussage genau aufgreift und das auf uns überträgt. Ja, nur wer von Wasser, von der Flut und Geist von Neuem geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Der wacht sozusagen zu diesem neuen Leben auf. Und durch dieses Wasser, durch die Flut, durch den Tod von Jesus am Kreuz wird der Spirale der Ungerechtigkeit in unserem Leben, auch in unserem eigenen Herzen, ein Ende bereitet. Sie ist vergeben, sie ist weggespült, sie ist ungeschönt verurteilt als das, was sie ist. Das bedeutet aber eben nicht unser Ende, sondern ein Neuanfang, denn der Geist Gottes weht auch in uns und schenkt uns ein neues, ewiges Leben. Paulus und Petrus haben das an verschiedenen Stellen, auch mit der Flutgeschichte tatsächlich an einer in Verbindung gebracht und dann nochmal genauer beschrieben und in der Taufe, mit der Taufe in Verbindung gebracht, die genau das symbolisiert. Wir tauchen in die Fluten unter das Wasser, identifizieren uns damit mit dem Tod von Christus und wachen zu einem neuen Leben auf. Wenn ihr die entsprechenden Stellen wollt, um das nochmal nachzulesen und zu vertiefen, gebe ich euch das gerne mit. Jetzt komme ich aber zum zweiten Punkt, nämlich was das mit uns macht, diese ja doch eher theologische Beobachtung bisher. Und was mir sehr geholfen hat, das zu greifen und das auch in Worte zu fassen, ist ein Buchtitel. Und zwar gibt es eine Sammlung von Briefen und Gedichten, anderen Texten auch von Dietrich Bonhoeffer aus den letzten paar Jahren seines Lebens, als er in Gefangenschaft der Nazis war, dann auch hingerichtet wurde. Und der Titel dieser Sammlung ist Widerstand und Ergebung. Und Widerstand und Ergebung war sowas, was in den letzten, wie ich finde, sehr beeindruckenden Jahren von Bonhoeffer ihn und seinen Glauben geprägt hat und ist, glaube ich, auch was, was uns prägen kann in unserem Glauben an diesen Gott der Flut und des Kreuzes. Ich glaube, Gottes Eingreifen, Gottes Genug ist auch für uns ein Aufruf zum Widerstand. Und Gottes Hingabe, Gottes Liebe zu uns ist auch eine Einladung für uns, uns ihm hinzugeben, ihm zu ergeben, um in den Worten dieses Buchtitels zu sprechen. Und ich glaube, der Schlüssel für uns und unseren Glauben liegt in diesem kleinen Wörtchen und, was zwischen Widerstand und Ergebung steht. Es gehört eben beides zu halten, es ist beides zusammen. Es ist wichtig für uns, diese Spannung zu halten. Kein Widerstand ohne Ergebung, keine Ergebung ohne Widerstand. Was meine ich damit? Ich will anfangen mit dem Aufruf zum Widerstand. Ich glaube, wir sehen das sowohl in der Flut als auch am Kreuz, wie sehr Gott die Ungerechtigkeit der Welt, der Menschen schmerzt und wie entschlossen er ist, ihr ein Ende zu bereiten. Und ich glaube, darin ist uns Gott eben ein Vorbild. Ich betone das hier an dieser Stelle auch oft und gerne, dass Gott uns so viel mehr ist als ein Vorbild, aber er ist uns eben auch und mindestens ein Vorbild. Ja, steht auch in der Bibel, im Neuen Testament, Epheserbrief, nehmt euch Gott selbst zum Vorbild. Und das ist ein Aufruf an uns, uns Ungerechtigkeit in allen Formen entgegenzustellen und da eben auch wirklich aktiv zu werden und Widerstand zu leisten. Uns nicht so bequem hinter einem Achselzucken zu verstecken, was wir manchmal, glaube ich, viel zu schnell machen. Da sind wir manchmal viel zu schnell dabei, das irgendwie abzutun und zu sagen, naja, die sind ja auch irgendwie selber schuld, die haben sie das auch selber eingebrockt oder ja, ich bin ja auch selber schuld und ich habe mir das selber eingebrockt so und jetzt ist es halt so. Oder diese große böse Welt, diese große böse Stadt, diese Menschen, die da oben, die anderen, die Kirche, wer auch immer gerade so das Feindbild ist, was ihr gerade habt. Ja, die sind halt so und ich leide darunter und ich bin hier irgendwie verletzt und das Opfer und so. Und das ist einfach so. Oder auch einfach die Wahrnehmung, das ist alles viel zu groß mit dieser Ungerechtigkeit. Was kann ich als Einzelner denn da schon ausrichten? Oder manchmal bekommt das Ganze, finde ich, auch sogar so einen frommen Anstrich von, naja, dieses Leiden in der Welt oder das Schwere, was ich jetzt vielleicht gerade durchmachen muss, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen Gottes Strafe dafür, Gottes Umgang mit mir dafür, dass ich ihn nicht so viel beachtet habe oder so. Ja, so ein scheinfrommes sich ergeben in das eigene Schicksal. Aber Gott weiß, dass wir uns so einiges selber eingebrockt haben. Gott weiß, wie brutal, wie böse wir Menschen sein können und wie weh das tun kann, was für einen Schmerz das auslösen kann, wie verletzend das sein kann. Gott weiß auch, wie groß und wie tief die Ungerechtigkeit in dieser Welt geht. Ja, wenn es jemand weiß, dann Gott. Und Gott akzeptiert das nicht. Gott geht in den Widerstand, koste es, was es wolle. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch in uns angelegt. Ja? Also ich glaube, es gibt viele hier unter uns, die den Widerstand auch lieben. Ja? Ein Stück weit können wir, glaube ich, auch gar nicht anders. So, wir sind im Bilde, im Ebenbild dieses Gottes erschaffen. Wir sind ihm auch darin ähnlich. Und ich beobachte das auch immer wieder. Es gibt Menschen in dieser Stadt, die vielleicht sagen würden, naja, Gott und so weiter, kann ich nichts mit anfangen. Ja, letztlich glaube ich, dass diese Welt hier ein großer kosmischer Zufall ist. Ja, auch dass es Menschen gibt, vielleicht eher sowas wie ein chemischer Unfall oder so, will man das auf einer rationalen Ebene beschreiben. Aber es sind Menschen, die das ganz anders leben. Ja, die sich gegen Ungerechtigkeit widersetzen, die auf die Straße gehen, die sich einsetzen, die neue Ideen entwickeln. Wir sitzen hier in einer Ausstellung, ja, die versucht, eine bessere Zukunft für diese Stadt zu gestalten. Es gibt unglaublich viele Menschen, die keinen bewussten Glauben irgendwie an Gott haben, die aber trotzdem diesen Widerstand in sich haben, weil sie eben auch im Bilde Gottes geschaffen sind. Und Gott sei Dank ist das so. Gott sei Dank ist das so. Und ich glaube, viele von euch wissen auch, kennen diesen Wunsch nach Widerstand aus ihrem Inneren. Sonst wärt ihr nicht in so sozialen Berufen gelandet. Und ich habe dafür den tiefsten Respekt. Ich kann davor immer wieder nur den Hut ziehen und finde das ganz großartig. Das soll an der Stelle auch mal gesagt sein. Trotzdem liegt in unserem Glauben sogar noch eine tiefere, eine größere, eine stärkere Motivation eigentlich, gegen jede Form von Ungerechtigkeit in den Widerstand zu gehen. Ja, unser Gott nimmt das persönlich. Wie könnten wir das nicht persönlich nehmen? Wie könnten wir nicht dem Rat in die Speichen fallen, wie Bonhoeffer das mal so schön formuliert hat? Wie könnten wir nicht aufstehen und aktiv werden gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, Missbrauch, Rassismus, Ausbeutung von Menschen, Tieren, Natur, was auch immer, Falschdarstellung, Unterdrückung? Diese Liste ließe sich lange fortsetzen. Vielleicht seid ihr aber auch gerade an so einem Punkt, wo ihr diese Frage, wie könnten wir nicht in den Widerstand gehen, sehr, sehr leicht und sehr, sehr deutlich beantworten könnt. Auch ein Punkt, an dem ich zu mir selber spreche und mich an die eigene Nase fasse. Denn vielleicht seid ihr an einem Punkt, wo ihr sagt, naja, ich kann dir sagen, warum ich nicht in den Widerstand gehe. Ich habe einen Job, der mich fordert bis überfordert. Ich habe vielleicht Familie und Kids, die irgendwie mir noch den letzten Schlaf rauben. Ich bin irgendwie gerade in einer anstrengenden Phase im Studium, in der Ausbildung, sonst irgendwie. Dating ist komplizierter geworden denn je, wenn ich das mal so von außen betrachtet sagen darf. Wie macht ihr das? Ja, wie kommt ihr damit allein klar? Meine drei Therapeuten haben mir vielleicht auch gesagt, ich muss noch irgendwie unbedingt Grenzen setzen. Und ja, also woher soll ich die Zeit und die Energie nehmen, jetzt auch noch auf einer gesellschaftlichen Ebene in den Widerstand zu gehen? Und ich habe vollstes Verständnis dafür, zu sagen, es gibt so Phasen, die sind absolut intensiv, Firmengründung, kleine Kids und so weiter. Aber seit wie vielen Jahren sagen wir uns manchmal, naja, jetzt gerade ist es halt alles irgendwie sehr viel und sehr anstrengend. Und ich finde, da gibt es einen Punkt, wo der Widerstand bei uns anfangen kann, nämlich genau da bei uns selber. Ja, also ist es wirklich nur der Job, die Arbeit, das Projekt, was uns gerade so beschäftigt hält? Oder steckt da nicht auch irgendwie so ein Gefühl dahinter, so ein Leistungsdruck, jetzt eben produktiv sein zu müssen, was erreichen zu müssen, es irgendwie schaffen zu müssen, vielleicht die Familie versorgen zu müssen, was auch immer. Aber irgendwie so was, was uns treibt und was uns in so einem Hamsterrad gefangen hält. Und vielleicht würde es sich lohnen, das mal zu hinterfragen, dem mal auf den Grund zu gehen und da mal in den Widerstand zu gehen. Zum Beispiel haben wir auch schon lange und viel drüber geredet, indem man einfach mal einen Sabbat hält, einen Tag frei macht, indem man auf ein Reset-Wochenende geht, sich ein ganzes Wochenende Zeit für sich und für Gott nimmt. Da kann der Widerstand anfangen, wenn das eure Situation gerade ist. Gleiches auch, also sage ich jetzt, wo meine Kinder alle aus den Windeln raus sind, aber Gleiches auch mit den Kids und der Erziehung. Also klar ist, hat die Familie, haben die Kids eine absolut hohe Priorität und Stellenwert in meinem Leben und sollen die auch zeitlich einnehmen. Aber wo gibt es auch da irgendwelche Ideale von Elternsein oder irgendeine Prägung, die mir mitgegeben ist oder irgendwas, was in mir drinsteckt, an dem ich mich abarbeite und wo es sich mal lohnen würde, das zu hinterfragen und in den Widerstand zu gehen. Meine Frau sitzt hier gerade drin und fragt sich, ob sie sich das für sich annehmen darf oder sich jetzt Sorgen um mich machen muss. Ich muss zugeben, ich habe an der Stelle noch keine so praktischen Tipps wie Sabbat halten oder Reset-Wochenenden zu der Arbeit. Das ist auch bei mir noch was, woran ich arbeite. Aber vielleicht lohnt sich das mal zu hinterfragen oder tatsächlich mal mit anderen Eltern, vielleicht mit Partner, Partnerin ins Gespräch drüber zu kommen, wie das denn aussehen kann. Keine Ergebung ohne Widerstand. Aber eben auch kein Widerstand ohne Ergebung. Denn so flammend ich versucht habe, dieses Plädoyer für den Widerstand zu halten, so sehr sehe und erfahre ich auch die Herausforderungen, die dabei entstehen. Ja, also wenn zum Beispiel hinter diesem Widerstand nur ein fettes Ausrufezeichen steht und kein Und. Und ich will zwei von diesen Herausforderungen kurz benennen. Das erste ist, Widerstand kann einen fertig machen. Ja, also es kostet zum einen sowieso schon unglaublich viel Zeit, Kraft und Energie, sich so gegen Ungerechtigkeit einzusetzen. Aber fast noch schlimmer finde ich die Gefahr, dass man leicht an so einen Punkt kommen kann, wo gefühlt irgendwie die ganze Last, das ganze Unrecht der Welt, man das irgendwie auf die eigenen Schultern nimmt. Ja, plötzlich ist jedes Kind, was von der Schule fliegt, jeder Mensch, der irgendwie hungert oder unter Ungerechtigkeit leidet, jede Tierart, die ausstirbt, meine Verantwortung und macht mich fertig, ist meine Schuld irgendwie. Und es tut mir im Herzen weh, das auch zu beobachten, das gerade bei jungen Menschen auch zu beobachten, wie sie so die Last der Welt auf den eigenen Schultern tragen und gar nicht mal an der Größe der Aufgabe, sich jetzt irgendwie einzusetzen, zu zerbrechen, sondern daran, dass das irgendwie auf ihnen lastet. Ja, ist eine riesengroße Herausforderung, wenn man in den Widerstand geht. Zweiter Aspekt, den ich kurz ansprechen will, liegt darin, dass wir ja auch alle selbst Teil des Problems sind. Ja, also auch darüber haben wir schon gesprochen mit der Noah-Geschichte. Ja, danach gibt es einen Neuanfang und dann hat die Ungerechtigkeit aber genauso in der Arche tief im menschlichen Herzen verborgen überlebt und entfaltet sich genauso danach wieder. Und ich selber muss mir das auch rückschauend schon immer mal wieder eingestehen, zu sagen, naja, es gab da die Zeiten oder die Aktionen, mit denen habe ich eigentlich versucht, mich der Ungerechtigkeit zu widersetzen. Ich habe versucht, Brücken zu bauen. Ich habe dabei aber gleichzeitig neue Gräben ausgehoben. Ich finde, das ist was wir gesellschaftlich auch gerade ganz, ganz stark erleben, dass Menschen versuchen, sich gegen Ungerechtigkeit einzusetzen und dabei neue Gräben ausheben. Ja, also für mich ist das ein Beispiel dafür, zum Beispiel wenn es um die Positionierung im Nahostkonflikt geht, die ich wirklich, wirklich kompliziert finde und wo dann von Menschen verlangt wird, sich für eine oder die andere Seite zu positionieren, unter der Ansage, wenn du dich nicht dafür so einsetzt, auch in derselben Form wie ich, dann bist du irgendwie raus, dann kann ich nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, dann kann ich nicht mehr mit dir in Kontakt sein. Und schon ist, ohne es zu wollen, ein neues Unrecht, ein neuer Graben ausgehoben worden und passiert. Weil wir dann doch schnell dabei sind, Leute zu Unrecht in Kategorien einzusortieren, pauschal zu verurteilen oder, wie das eben auch immer wieder vorkommt, sogar zu beschimpfen. Und ich glaube, so diesen beiden Herausforderungen können immer wieder zum Auslöser dafür werden, dass wir die Probleme, das Leid, das Unschöne der Welt auch irgendwie mal schnell auf die Seite schieben, uns ablenken, uns hinter unserer eigenen Schlechtigkeit oder auch in so einer Gleichgültigkeit oder so einem Zynismus irgendwie reinflüchten. Ja? Wir flüchten uns in zynische Kommentare und Achselzucken. Ich glaube, was unfassbar dabei helfen kann, trotzdem, auch nach Jahren und vielleicht Jahrzehnten des Widerstandes, nach Jahren und Jahrzehnten von Kämpfen, von Erfolgen, von Enttäuschungen, aber auch weiter der Ungerechtigkeit ins Auge zu sehen, auch der im eigenen Herzen, und ihr die Stirn zu bieten, ist ein Gott, der uns Vorbild ist, der uns aber eben auch mehr ist als nur ein Vorbild. Der uns zwar ein Beispiel setzt auf der einen Seite, der aber auf der anderen Seite auch demonstriert, ich stelle mich der Ungerechtigkeit in dieser Welt entgegen. Ich habe sie am Kreuz getragen. Ich habe sie durchlitten. Mir fehlt hier eine Seite. Ein Gott, der uns sagt, bei mir darfst du deine Last auch abgeben, die Last der Welt. Mir kannst du dich hingeben, bei mir kannst du dich ergeben, bei mir kannst du das auch zugeben, dass dich das alles erschlägt und überfordert. Und ich bin bei dir, ich halte dich in meiner Hand, ich schaffe dir einen Lebensraum, einen Freiraum, eine Arche, einen geschützten Raum mitten im Sturm. Und ich bringe dich durch diese Flut. Ich stehe an deiner Seite, ich bringe dich da durch. Und Gott sagt nicht nur, ich stelle mich der Ungerechtigkeit in dieser Welt entgegen und halte dich darin, sondern auch, ich stelle mich der Ungerechtigkeit in dir, in deinem eigenen Herzen entgegen. Ja, du bist eingeladen, das Böse in dir zu konfrontieren, dich in diese Wasser der Flut zu stürzen, dich mit dem Tod der Vergebung Jesu zu identifizieren, zum Beispiel in der Taufe oder sonst auch immer wieder. Ja, das zuzugeben, ich bin auch Teil des Problems, ich brauche auch die Reinigung meines Gewissens, wie Petrus das dann bezeichnet, ich brauche auch Vergebung, ich brauche es, dass jemand meine Schuld für mich trägt. Und das ist scary, so auch das mal zuzulassen, in die dunklen Seiten der eigenen Seele zu schauen. Aber es steht das Versprechen Gottes, uns eben nicht darin ertrinken zu lassen, sondern uns auch da durchzutragen und uns durch seinen Geist neu zu beleben, zu befähigen und auch zu stärken, eben auch und mit all dem, was wir auch mitbringen, eben auch Teil der Lösung zu sein und einen Widerstand leisten zu können, der nachhaltiger, effektiver ist und mehr greift, als er sonst je könnte. Das heißt, mit Ergebung meine ich jetzt keine Ergebung in das Schicksal oder so irgendwie das Böse, das die Welt uns entgegenwirft, sondern ein Ergeben, ein sich anvertrauen, ein Glauben Gott gegenüber. Gott, der sowohl mit der Ungerechtigkeit der Welt als auch mit der in unserem eigenen Herzen fertig wird. Und das kann immer wieder unterschiedliche Formen annehmen. Ich finde, einen Weg, der oft unterschätzt wird und wie wir gleichzeitig Widerstand leisten und uns Gott hingeben können, ist das Gebet. Ja, allein schon, indem wir Gott ansprechen, vertrauen wir uns ihm an, ergeben wir uns. Und allein schon, indem wir uns an eine höhere Macht wenden, leisten wir Widerstand gegen das, was uns sonst so treibt. Es gibt unglaublich viele schöne Wege und Formen des Gebets, mit denen wir das machen können und wo auch so eine Gleichzeitigkeit irgendwie hergestellt wird. Deswegen ist das gerade auch in der Umbruchszeit für uns, in der wir als Projektkirche sind, ein Fokus, dass wir uns treffen zu beten, auch zum Beten, auch heute wieder nach dem Gottesdienst. Herzliche Einladung dazu. Amen.